Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Für die, die zu Hause arbeiten, gibt es eine Homeoffice-Pauschale. Wer kriegt sie und wem nutzt sie? Das schauen wir uns gleich nochmal an. Außerdem Polen bislang Klimapolitikbremser in der EU, schwenkt ganz behutsam um. Und es hört sich sehr schmerzhaft an und ist es vermutlich auch. Bislang durfte man männliche Ferkel kastrieren, ohne sie zu betäuben. Damit ist ab 1.1. Schluss. Warum musste denn Ebern überhaupt die Hoden entfernt werden? Eber riechen streng und so riecht auch ihr Fleisch. Das ist das Hauptargument. Hinzu kommt aber auch, dass kastrierte Eber ruhiger im Stall stehen und schneller zunehmen, also schneller schlachtreif werden. Oft haben die Schweinebesitzer bislang selbst kastriert, ohne Betäubung. Eigentlich hatte der Bundestag vor 7 Jahren bereits festgeschrieben, dass damit schon Schluss sein sollte vor 2 Jahren, aber die Zeit verstrich und nichts passierte. Jetzt wurde die Frist nochmal verlängert auf 1.1.21. In 2 Tagen also ist es endgültig verboten, männliche Ferkel ohne Narkose zu kastrieren. Aber ist das jetzt schon ein Quantensprung für den Tierschutz? Annette Eversberg fragt nach.
Der Geruch nach Fäkalien macht Fleisch von Ebern, also von männlichen Schweinen, oft ungenießbar. Damit dieser Ebergeruch gar nicht erst entsteht, werden die Tiere bisher meist kurz nach der Geburt ohne Betäubung kastriert. Ein für die Tiere sehr schmerzhaftes Verfahren, das ab Anfang 2021 nicht mehr erlaubt ist. Um Ebergeruch zu verhindern, gibt es 3 Möglichkeiten. Ebermast ohne Kastration. Vermeiden kann man den Ebergeruch, wenn man die Tiere schlachtet, ehe sie geschlechtsreif werden. Ein 2. Verfahren ist die Impfung, die Immunokastration, die die Entwicklung von Geschlechtshormonen verhindert. Auch eine Kastration bleibt erlaubt, allerdings unter Vollnarkose, mithilfe eines speziellen Geräts. Matthias Quaink von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e.V. ISN.
Wir sehen, dass sich die überwiegende Zahl der Schweinehalter für das Verfahren der Kastration unter Betäubung entschieden hat. Also die Ferkel werden ja mittels Isoflurangas narkotisiert und können dann unter Narkose vom Tierhalter selbst kastriert werden. Und von diesen gut 7.000 Sauenhaltern, die wir in Deutschland noch haben, haben also über die Hälfte so einen Antrag auf Förderung für dieses Gerät gestellt.
Für Miriam Goldschalt vom Deutschen Tierschutzbund ist dieses vom Bund mit 60% der Gerätekosten bezuschusste Verfahren nicht per se schon eine tierschutzgerechte Lösung.
Aus Tierschutzsicht ist aktuell tatsächlich sehr zu kritisieren, dass bei der Zertifizierung der neuen Narkosegeräte, die ja durch die DLG jetzt abgeschlossen wurden, festgestellt werden konnte, dass bei 3 von 5 Geräten 8 bis 15% der Ferkel Abwehrbewegungen zeigten während der Kastration. Das ist aus Tierschutzsicht natürlich sehr, sehr kritisch, weil die Schmerzausschaltung während dem Eingriff laut Tierschutzgesetz ja vorgeschrieben ist. Und das scheint hier eben nicht der Fall zu sein.
Für den Landwirt sind außerdem bei unsachgemäßer Bedienung der Geräte gesundheitliche Schäden möglich. Isofluran kann auch Auswirkungen auf die Umwelt haben, kritisiert Miriam Goldschalt.
Beim Umweltschutz haben wir die Probleme, dass Isofluran ein Treibhausgas ist, 500 Mal stärker klimawirksam als CO2.
Trotzdem ist die Kastration die bevorzugte Methode, um den fäkalartigen Ebergeruch beim Fleisch zu vermeiden, der bei der Haltung männlicher Tiere auftreten kann. Studien zufolge allerdings nur bei 4 bis 10% aller männlichen Schweine. Dennoch tritt die Fleischbranche bei dieser von Tierschützern bevorzugten Haltungsform als Bremse auf. Bisher hat sie auch so gut wie keine Anstalten gemacht, sich auf die neue Situation einzustellen. ISN-Vertreter Matthias Quaink.
Zusätzliche Eber beim Schlachtbetrieb zu verkaufen, ist aktuell fast nicht möglich. Schlachtbetriebe wollen die Tiere gar nicht zusätzlich unter Vertrag nehmen. Dann halte ich Tiere im Stall, die eigentlich gar nicht zu vermarkten sind.
Die Fleischwirtschaft lehnt mit Hinweis auf den Export auch das Verfahren der Immunokastration ab, obwohl bei dieser Impfung männlicher Schweine der Ebergeruch vermieden wird. Ab dem 1.1.2021 will Müllerfleisch zum Beispiel weniger Geld für unkastrierte und geimpfte männliche Tiere an die Schweinehalter auszahlen als für kastrierte Tiere. Das würde die Landwirte, die derzeit unter besonders niedrigen Schweinepreisen leiden, noch mehr belasten.
Sodass einfach kastrierte Tiere im Moment im Markt immer noch am besten abzusetzen sind.
Wesentlich positiver scheinen es jetzt Teile des Handels zu sehen. Miriam Goldschalt vom Deutschen Tierschutzbund weiß, dass Lidl besonders auf die Ebermast setzt.
Da scheinen alle sehr zufrieden mit der Qualität zu sein und es gibt keine Reklamationen von Verbrauchern oder Ähnliches.
Nur Edeka Nord will ausschließlich Fleisch von chirurgisch kastrierten Ferkeln und Schweinen akzeptieren. Dagegen betonte die Rewe-Gruppe auf Anfrage, auch das Fleisch geimpfter Eber vermarkten zu wollen. Aldi Süd und Nord gaben an, für alle drei Verfahren offen zu sein. Völliges Unverständnis wird vom Deutschen Tierschutzbund, aber auch teilweise vom Handel bekundet, dass die EU-Öko-Verordnung den Biobetrieben die Immunokastration, also die Impfung der männlichen Schweine, ganz verbietet.
Die Unversehrtheit der Tiere wird bewahrt. Es ist ausdrücklich keine Hormon- oder hormonähnliche Behandlung. Es gibt keine Rückstände im Fleisch. Auch der Verbraucherschutz ist sichergestellt. Das heißt, es gibt fachlich gesehen keinen sinnvollen Grund, die Immunokastration aus der ökologischen Landwirtschaft zu verbannen. Da muss es unbedingt von politischer Seite her eine positive Klärung geben.
Ab 1.1. ist das Kastrieren männlicher Ferkel ohne Betäubung verboten. Die Nacht vom 11. auf den 12. Dezember war aufregend für die komplette EU und für Polen. Es ging nämlich ums Klimaziel. 55% weniger Treibhausgase bis 2030. Polen stellte sich bei vielen Details quer und bewegte sich nur in Millimeterschritten. Polen ist nämlich ein Land, das viel Kohle verbrennt. Jetzt kriegt es für den Umbau seiner Wirtschaft Milliarden aus einem Modernisierungsfonds. Polen hat also am Ende die ambitionierten Klimaziele mitgetragen. Die PiS-Regierung hat in den vergangenen Monaten und Jahren schon einen zarten Schwenk in Richtung Ökologie unternommen. Aber jetzt muss sie sehr bald sehr viel mehr liefern. Florian Kellermann berichtet.
Polnische Umweltschützer zeigten sich freudig überrascht. Bisher trat ihre Regierung stets als Bremse auf. Das Fernziel der EU, die Klimaneutralität bis 2050, hat sie bis heute als einzige der Gemeinschaft nicht akzeptiert. Aber nach dem EU-Gipfel trat Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit ganz anderen Tönen vor das Mikrofon. Die Klimapolitik der EU ist heute eines der wichtigsten Instrumente ihrer Wirtschaftspolitik. Wir konnten da einige Dinge durchsetzen, die den besonderen Charakter der polnischen Wirtschaft berücksichtigen. Wir werden für den Umbau unserer Energiewirtschaft rund 230 Milliarden Zloty Unterstützung bekommen. Das sind umgerechnet über 50 Milliarden Euro. Polnische Experten können diese Angabe der Regierung bisher nicht überprüfen. Aber selbst wenn sie stimmt, klar ist auch, dass Polen dieses Geld sinnvoll einsetzen muss, um die Treibhausgase zu reduzieren. Wie, sei bisher unklar, sagt Urszula Zielińska, Parlamentsabgeordnete der Grünen Partei.
Wir brauchen auch mehr Diskussionen im Lande darüber. Diskussion, Debatte, wo das Klimaministerium auch mehr offen ist über deren Plänen. Also die parlamentarischen Debatten, die dauern 15 Minuten, wenn überhaupt. Und wir sehen den Minister überhaupt nicht im Parlament.
Deshalb hat Urszula Zielińska in der Woche vor Weihnachten vor dem Parlament eine kleine Tafel aufgestellt. Da steht, wie sie sich die polnische Energiewende vorstellt. 83 Millionen Tonnen CO2 könne Polen bei der Stromerzeugung einsparen. Das allein würde schon 20% des heutigen Ausstoßes einsparen. Das Potenzial ist groß, denn bisher produziert Polen Strom vor allem aus Kohle. Die Regierung der rechtskonservativen Partei PiS erklärte lange, dass sich daran so schnell nichts ändern solle. Erst im vergangenen Jahr begann sie langsam umzudenken. Ein Beispiel: Das Parlament hat gerade ein Gesetz verabschiedet, das Offshore-Windanlagen unterstützt. Polen verfügt hier über ein erhebliches Potenzial. In seinem Teil der Ostsee könnten Schätzungen zufolge Anlagen mit einer Leistung bis zu 28 Gigawatt installiert werden. Es gäbe noch weitere Pläne, sagt Andrzej Grzyb, Parlamentsabgeordneter und Umweltexperte der Bauernpartei PSL. Es gibt eine große Offenheit und bereits finanzielle Unterstützung für dezentrale Stromerzeugung für den Eigenbedarf. Auch das Interesse der Bürger und der Unternehmen ist sehr groß. Hier brauchen wir aber noch viele Erleichterungen. Bis zu einer Nennleistung von 100 Kilowatt ist es jetzt schon relativ einfach, eine Genehmigung zu bekommen. Aber darüber ist das bisher ein ziemlich komplizierter Prozess. Die Kohlekraftwerke sollen, so die Pläne der Regierung, bis zum Jahr 2037 überflüssig werden. Dafür will sie allerdings auch als Übergangstechnologie auf Gas zur Stromerzeugung setzen. In den Plänen der Regierung kommt auch ein Atomkraftwerk vor. Es wäre das erste des Landes. Doch bisher gibt es noch nicht einmal die Entscheidung über einen Standort, geschweige denn über die Finanzierung. Auch bei der Wärmeerzeugung könnte Polen kräftig einsparen. 40 Millionen Tonnen CO2 bis 2030, meinen die polnischen Grünen. Denn vor allem viele Eigenheimbesitzer heizen bisher mit Kohle, noch dazu oft in alten Öfen mit schlechtem Wirkungsgrad. Deshalb plagt jetzt im Winter der Smog wieder viele Teile des Landes. Andrzej Grzyb von der Bauernpartei: Hier gibt es schon viele Beschlüsse auf kommunaler und regionaler Ebene, so von den Bezirksparlamenten in Kleinpolen und Masowien. Sie sollen bewirken, dass die Kohleöfen aus den Häusern nach und nach verschwinden. Seit etwa 4 Jahren haben die Polen die Herausforderung Smog angenommen. Polen könnte nicht nur weniger Kohlendioxid ausstoßen, meinen die Grünen. Das Land könnte auch mehr binden. Dafür müsste aufgeforstet werden. Bisher ist eine Fläche von knapp 30% bewaldet. Die Grünen wollen, dass Polen zumindest den EU-Durchschnitt von 33% erreicht. Das wären weitere 40 Millionen Tonnen. Ansätze, wie Polen seine CO2-Bilanz verbessert, gibt es also. Nur, der Umbau müsste jetzt erheblich an Fahrt aufnehmen, meint Urszula Zielińska. Wenn Polen so weitermache wie bisher, dann werde es das
mit diesem Tempo 100 Jahre lang noch nicht schaffen. Also wir müssen das viel schneller tun, um diese neuen Ziele zu realisieren bis 2030.
Polen muss grüner werden und Polen setzt sich auch etwas ehrgeizigere Klimaziele.
Zahlen für das Klima. CO2 bekommt einen Preis.
Ja, in 2 Tagen geht es los mit dem CO2-Preis. Dann schlägt die Regierung auf Kohle, auf Gas, auf Heizöl, auf alles, was irgendwie fossil ist und verbrannt werden kann, einen zusätzlichen Obolus drauf. Am Anfang ist das noch nicht viel, bei Sprit zum Beispiel so etwa 7 Cent pro Liter. Aber über die Jahre soll das teurer werden. Hier in Deutschland werden Verbraucher und Unternehmen dafür an anderer Stelle entlastet. Das führt zu der Vermutung, dass sich so einen CO2-Preis nur reiche Länder leisten können. Das Berliner Klimaforschungsinstitut MCC, das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, das hat aber kürzlich durchgerechnet und gesagt, das stimmt so nicht. Der CO2-Preis, der hilft auch Armen, auch in armeren Ländern. Ich konnte vor der Sendung mit Jan Steckel sprechen, der dort die Rolle der Entwicklungsländer beim Klimawandel untersucht. Meine Frage war, wenn ärmere Haushalte in ärmeren Ländern doch einen größeren Teil ihres Einkommens fürs Heizen, fürs Kochen, auch für den Bus ausgeben als reichere, da klingt es doch logisch, dass ein Preis auf alles, was CO2 ausstößt, sie härter trifft. Warum stimmt der Gedanke so nicht?
In Ländern wie Deutschland ist das auch in der Tat so. Also in Deutschland ist es so, dass die Haushalte Energie relativ homogen über die verschiedenen Einkommensgruppen nutzen. Das liegt einfach daran, dass fast alle große energieintensive Haushaltsgeräte nutzen. Kühlschränke, Waschmaschinen, Computer und so weiter. In Entwicklungs- und Schwellenländern ist das nicht der Fall. Nehmen Sie zum Beispiel Indien. Hier nutzen weniger als 20% der Haushalte einen Kühlschrank. Sie können sich schlicht einfach keinen leisten. Im Umkehrschluss nutzen sie aber auch weniger Energie als die reicheren Haushalte, die eben ja häufig ein Leben führen, das unserem jetzt nicht unähnlich ist, und wären dann von den CO2-Preisen entsprechend weniger. Das heißt aber nicht, dass sie nicht betroffen wären. Es ist vor allem in den armen Ländern wichtig, da ganz, ganz genau hinzuschauen. Also eine CO2-Bepreisung zum Beispiel könnte manche Haushalte auch zurück in die absolute Armut drücken oder sie könnte sie dazu zwingen, wieder Feuerholz zum Kochen zu sammeln, weil sie sich kein Propangas mehr leisten können.
Ist die Frage, für wen gilt das denn überhaupt? Welche anderen Länder haben denn überhaupt einen zusätzlichen Preisstempel draufgeklebt auf Kohlendioxidemissionen?
Also die reicheren OECD- und auch G20-Länder haben in etwa 50% ihrer Emissionen mit einem Preisschild versehen und 10% der Emissionen in den Ländern sind ungefähr auf einem Niveau, von dem wir dann denken, das wäre angebracht, um die Ziele im Pariser Abkommen auch zu erreichen. Es gibt also noch einiges zu tun, auch in den reichen Ländern, aber es gibt auch viel Bewegung und auch viel Bewegung in Entwicklungs- und Schwellenländern. Zum Beispiel denken Kolumbien, Vietnam, Indonesien oder auch Ghana gerade über die Einführung von CO2-Preisen nach. Und nicht zu vergessen, auch die vielen Länder, die dabei sind, ihre fossilen Subventionen abzubauen. Denn die wirken quasi wie ein negativer CO2-Preis, also eine Subvention zu emittieren. Und eine Abschaffung davon wäre auch sowas wie eine CO2-Preiserhöhung, also ein Schritt in die richtige Richtung. Und die absehbaren Effekte für die Haushalte wären relativ ähnlich.
Sie haben sogar herausgefunden, dass es in Entwicklungs- und Schwellenländern wahrscheinlich ist, sogar, dass ein Preis für CO2 das soziale Gefälle verringert. Wieso ist das so?
Es ist so, dass die reichen Haushalte einfach stärker von dieser Steuer betroffen werden, weil sie mehr CO2-intensive Energie nutzen. Vor allen Dingen deswegen. Und sie müssen dann, um ihr Konsumniveau zu halten, relativ gesehen mehr abgeben als die armen Haushalte. Oder auf Konsum verzichten. Das macht die Steuer dann progressiv und langfristig würde sich dadurch die Einkommensschere schließen. In Deutschland und vielen anderen Industrieländern ist es übrigens ganz genau andersrum. Die Steuer wirkt ohne Ausgleichsmaßnahmen in Deutschland regressiv und die Schere würde weiter auseinandergehen.
Heißt das, der CO2-Preis nutzt tendenziell ärmeren Menschen auch dann, wenn ihre Regierung sie nicht eigens an anderer Stelle entlastet, wie das ja hier teilweise getan wird?
Genau, wobei ich sagen würde, dass es auch wichtig ist, unabhängig von der Frage, ob eine Steuer progressiv oder regressiv ist, darüber nachzudenken, wie Ausgleichsmaßnahmen gestaltet werden können. Denn gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern, aber auch in Deutschland, nur weil etwas progressiv ist, bedeutet es eben nicht, dass arme Haushalte nicht betroffen sind.
Sie berücksichtigen noch nicht, wie der Staat die Einnahmen verwendet, also um Geringverdiener zu entlasten beispielsweise. Das spielt doch auch eine Rolle.
Natürlich. Allerdings, glaube ich, haben auch ärmere Länder ihre Erfahrung gemacht, sozusagen, was passiert, wenn sie nicht dafür sorgen, dass die sozialen Effekte in irgendeiner Weise ausgeglichen werden. Also auch wenn jetzt die wenigsten Länder CO2-Preise eingeführt haben, haben schon sehr viele Länder Erfahrung gemacht mit Subventionsreformen. Und die sind häufig daran gescheitert, dass die Länder eben sich nicht vorher überlegt haben, wie die betroffenen Gruppen kompensiert werden können, dass eben nicht gut kommuniziert haben in die Bevölkerung und in der Folge, egal wo sie hinschauen, Nigeria, Indonesien, auch Ecuador vor einem Jahr, die Leute auf die Straße gegangen sind und das einfach dann politisch unmöglich war, diese Reform durchzuführen, beziehungsweise teilweise die Regierung dann auch aus dem Anlass aus dem Amt gejagt worden sind. Also ich denke, da gibt es schon eine ganz starke Motivation, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man diese Politik einführen möchte, wie man denn jetzt eigentlich die Ärmsten entlasten könnte. Ein Punkt ist, glaube ich, zentral hier, denn die CO2-Bepreisung hat ein sehr entscheidendes Plus, nämlich er ist relativ einfach zu erheben und er ist relativ schwierig zu umgehen. Und das ist natürlich in Volkswirtschaften mit eher geringer staatlicher Kapazität und einem hohen Anteil des informellen Sektors entscheidend und kann auch dazu beiführen, dass die Steuerquote in diesen Ländern, was auch ein erklärtes Ziel ist, diese Steuerquote eben zu erhöhen, damit die Länder auch mehr Manövrierfähigkeit haben, zum Beispiel öffentliche Investitionen zu tätigen, kann die Steuerquote auch erhöhen. Und ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil von so einer Steuer.
Heißt das, Herr Steckel, unterm Strich empfehlen Sie Entwicklungsländern, in jedem Fall CO2-Preise einzuführen?
Unterm Strich auf jeden Fall. Langfristig ja. Aber das Wie ist natürlich total entscheidend. Und auf keinen Fall wollen wir, dass andere Entwicklungsziele, wie zum Beispiel sauberes Kochen ohne Feuerholz und Holzkohle, unterminiert werden. Das Schöne ist halt, der CO2-Preis generiert Einnahmen, die können genutzt werden, die armen Bevölkerungsgruppen oder müssen gar nicht unbedingt die Ärmsten sein, auch die Bevölkerungsgruppen, die am stärksten betroffen sind, zu entlasten. Und ich glaube, das kann gegebenenfalls auch mit Hilfe von internationaler Klimafinanzierung, das kann auch in Entwicklungs- und Schwellenländern geschafft werden.
Sagt Jan Steckel, Experte für die Rolle von Entwicklungsländern beim Mercator-Institut.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ja, Busse und Bahnen, Straßen und Autobahnen waren in diesem Jahr ungewöhnlich leer. Wer konnte, der hat im Corona-Jahr 2020 von zu Hause aus gearbeitet, um eine Ansteckung zu vermeiden. Wer mehr zu Hause ist, der heizt auch mehr, der verbraucht mehr Strom, der braucht noch einen Laptop und so weiter. Um das bei der Steuer zu berücksichtigen, hat die Bundesregierung eine Pauschale eingeführt. Wie Sie sie nutzen können, sagt Panayotis Gavrilis.
Wer den ganzen Tag von zu Hause arbeitet, kann mit der Homeoffice-Pauschale darauf hoffen, am Ende weniger Steuern zahlen zu müssen. Konkret können 120 Tage à 5 Euro geltend gemacht werden, sprich 600 Euro im Jahr. Die Idee, wer Zusatzkosten durchs Arbeiten zu Hause hat, soll pauschal entlastet werden, so der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lothar Binding.
Man kann schon bisher zum Beispiel Schreibtisch oder PC oder so absetzen. Und wer ein Arbeitszimmer hat, der ist sowieso raus, der kann es auch komplett absetzen. Es geht jetzt um die wenigen Fälle, in denen man praktisch am Küchentisch ein bisschen beengt arbeiten muss und zusätzlich Strom- und Wasserkosten hat. Und dafür ist diese Pauschale gedacht.
Nicht nur Beschäftigte, sondern auch Selbstständige, die kein häusliches Arbeitszimmer haben, um es abzusetzen, können von der Regelung Gebrauch machen. Die Homeoffice-Pauschale wird dabei in die bisherige Werbungskostenpauschale eingerechnet. Mit dieser können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kosten bis zu 1.000 Euro geltend machen, ohne diese einzeln nachweisen zu müssen. Damit man nun von der Homeoffice-Pauschale maximal 600 Euro auch tatsächlich profitiert, muss man über diese 1.000-Euro-Marke kommen, sagt die Steuerberaterin Beatrice Leisering-Bentsch von der Berliner Kanzlei Butenschön und Partner.
Durch den Pauschbetrag von 1.000 Euro ist es halt so, dass ich mindestens 400 Euro dann zusätzliche weitere Kosten haben müsste, um halt über die 1.000 Euro insgesamt mit der Homeoffice-Pauschale zu kommen. Entweder komme ich dahin durch weitere Fahrtkosten, die ich noch geltend machen kann.
Oder ich erreiche die 1.000-Euro-Marke, wenn ich mir einen Drucker anschaffe, einen Laptop kaufe oder einen Bürostuhl, sofern der Arbeitgeber die Kosten nicht übernimmt. Am Ende profitieren aber nur diejenigen, die mit ihren Werbungskosten inklusive Homeoffice-Pauschale über 1.000 Euro kommen. Bei allen anderen hat die Regelung keinen Effekt. Enne Riesenberg, Steuerexpertin bei Finanztest der Stiftung Warentest, mit einem Rechenbeispiel.
Selbst wenn ich über die 1.000 Euro komme, dann wirken sich ja erst die Kosten über den 1.000 Euro aus. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, auf 1.500 Euro komme, dann wirken sich für mich steuermindernd die 500 Euro aus.
Finanzämter werden nicht zwingend Nachweise verlangen. Es ist aber ratsam, sich eine Bestätigung vom Arbeitgeber zu besorgen. Ob mit oder ohne Schreiben, sollte man ohnehin immer im Kalender notieren, wenn man zu Hause geblieben ist. Um die Homeoffice-Pauschale auch nutzen zu können, muss ich ausschließlich von zu Hause aus gearbeitet haben. Fahre ich zum Beispiel morgens kurz ins Büro oder zu einem Termin, kann ich mir die Tagespauschale von 5 Euro nicht anrechnen lassen. Beides, Entfernungspauschale und Homeoffice-Pauschale angeben für einen Tag, funktioniert also nicht. Und wer mehr als 17 Kilometer zur Arbeit fährt, kann durch die Entfernungspauschale für Arbeitstage im Büro mehr absetzen als durch die Homeoffice-Pauschale für Arbeitstage im eigenen Heim. Doch die Steuerberaterin Leisering-Bentsch warnt.
Ich kann nicht sagen, ich bin ins Büro gefahren, obwohl ich im Homeoffice gearbeitet habe, weil die Pendlerpauschale für mich steuerlich günstiger wäre. So einfach geht's halt nicht. Das wäre kritisch betrachtet tatsächlich eine Steuerhinterziehung.
Die Homeoffice-Pauschale ist zeitlich auf 2 Jahre befristet. Sie kann bei der Steuererklärung für 2020 und 2021 berücksichtigt werden.
Der Verbrauchertipp zur Homeoffice-Pauschale. Tschernobyl, so berichtet eine Kollegin von uns, die über die Jahre immer wieder dort war, wird ein Touristenmagnet. Und die ukrainische Regierung fördert das nach Kräften, um damit Geld zu machen. Sie will den Ort, an dem sich der schlimmste Atomunfall der Weltgeschichte zugetragen hat, vor 34 Jahren, zum Weltkulturerbe erklären lassen. Zumindest will sie sich darum bewerben. Das wirft Fragen auf, denen wir bei Umwelt und Verbraucher im neuen Jahr nachgehen werden. Morgen gibt's uns aber auch nochmal und bis dahin darf ich Ihnen jetzt Stefan Heinlein ans Herz legen in den Informationen am Mittag. Er wird gleich nachfragen, was es bedeutet, dass wir erstmals mehr als 1.000 Corona-Tote an einem Tag verzeichnen mussten. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.